Von mir aus bin ich online. Okay, jetzt bin ich auch so online. Ja, ich freue mich auf der einen Seite, heute Morgen hier zu stehen, weil als ich so in meinen Predigtaufzeichnungen da in meinem Ordner geguckt habe, wann ich das letzte Mal gepredigt habe, das ist schon lange her, es war im März oder im Februar sogar diesen Jahres. Und ist halt dem Lockdown geschuldet. Normalerweise bin ich so im Schnitt einmal im Quartal dran. Aber es ist jetzt dann heute doch schon Ende August und hat eine Zeit lang gedauert. Aber ja, freue mich hier zu sein, finde es spannend. Auch ich weiß nicht, wie oft ich auf die Kamera gucken soll, aber hallo. Hallo am Livestream, wer auch immer da zuguckt, zuhört. Aber ich bin auf der anderen Seite, also neben der Freude ist ja beim Predigen immer so ein Mix aus Freude und Anspannung, aber dieses Mal war das mit der Anspannung schon besonders heftig. Und jetzt, als ich dann so merkte, okay, es geht jetzt auf das Ende der Lobpreiszeit zu, da ist mein Puls auch schön hochgegangen, so wie sich das gehört. Und das hat nicht allein mit der, ich sag mal, der normalen Grundsatzanspannung, die man so im Rahmen von so einer Predigt hat, zu tun, sondern es liegt diesmal auch zu Großteil an dem, was ich euch heute Morgen sagen darf, muss, soll, wie auch immer. Weil ist jetzt nicht so ein Spaßthema, ist jetzt nicht happy clappy und oh, wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Ist ein bisschen, wo man drüber nachdenken muss, wo man vielleicht auch ein bisschen schlucken muss. Gott hat so eine Art mit mir, oder vielleicht ist das die Art, wie ich höre, wie auch immer, aber wenn ich dann sehe, ich habe irgendein Predigttermin steht aus, dann ist er da echt nett, dass er schon bei Zeiten mir so einen Impuls pflanzt, mir irgend sowas mitgibt, wo dann ich einen Anstoß kriege und dran langdenken kann, darüber nachdenken kann, damit ich nicht in so einer super spontanen Situation bin. Und so war es eigentlich auch diesmal. Nur habe ich am Anfang gedacht, das hat nichts mit einer Predigt zu tun, das ist allein was für mich. Und im Verlauf der Zeit wurde dann für mich irgendwann deutlich, nee, das da ist das Predigtthema. Es war nämlich auch ansonsten absolute Funkstille. Und da dachte ich, na okay, gut, gucken wir mal. Und so stehe ich also heute Morgen hier und kann nicht anders, aber ich hoffe, es geht mir besser als dem Luther, von dem ich jetzt das Zitat da gerade geklaut habe. Also wie fing das alles an? Am Anfang war der Lockdown. Nico hat ja schon davon erzählt, fand ich übrigens super, diese Systemrelevanz, ne, ist das Unwort der Zeit gewesen, dass die Unabkömmlichkeitsbescheinigung, ich glaube, das ist das Wort dafür, ne? Und dass wir sowas auch haben, finde ich einen super schönen Gedanken. Aber Lockdown, ne? Und wir waren alle live dabei, das heißt im März sind wir zu Hause eingerückt und haben dann viel Zeit gehabt. Zeit gehabt zum Hören. Plötzlich sind natürlich der Situation angemessen, ist ja auch richtig und gut. Haben wir ganz viel gelesen und gehört über Krisen. Was ist so das Wesen von Krisen? Wie wirken sie? Wie kann man sie bewältigen? Was können wir daraus lernen? Welche Chancen sind in Krisen? Es gab aber auch die anderen Stimmen, die gesagt haben, oh, das hier ist der Anfang vom Ende oder jetzt ist das Ende ganz, ganz, ganz greifbar nah und die Apokalypse kann man quasi schon riechen. Oder das ist ja hier ein Angriff auf die Gemeinde, weil wir dürfen uns ja nicht mehr versammeln. Und gab also einen Haufen unterschiedlicher Stimmen zu dem Thema. Und in der Zeit, in unserer Bibellese morgens, bin ich über Stellen gestolpert. Ich weiß nicht, ich habe die schon oft gelesen, aber die sind mir ins Auge gesprungen. So, bing, wie mit Textmarker unterstrichen. Und das waren dann so Texte, wo es um Erziehung, wo es um Zucht, wo es um Strafe ging. Und bis dato hatte ich das eigentlich für mich immer recht gut unter Kontrolle, dieses Thema, weil das war klar, naja gut, das ist ja alter Bund. Und in Kombination mit dieser Stelle, die Strafe unserer Vergehen lag auf ihm, Christus, hatte ich das quasi für mich handlich verpackt und auf die Seite geschoben und gesagt, check, Haken dran, hat mit mir nichts zu tun. Aber jetzt bin ich ja seit 10 Jahren selber in dieser Situation, Papa zu sein. Und ein Aspekt, der mir beim Daily Erziehungs Chaos mit meinen Kindern, nicht täglich, aber so immer wieder mal so hochkommt, ist so eine Reflexion meiner Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Also das, was ich dann mit meinen Kindern, wie ich meine Kinder erlebe, so als komplette, natürliche, unfertige Menschen, das übertrage ich dann auf Gott oder lerne daraus Dinge. Und das wird mir immer unwohler, weil ich erziehe meine Kinder nicht ganz ohne Zucht und Strafe. Es geht einfach nicht. Und deswegen ist mir ein bisschen mulmig geworden, wenn ich dann so, ich lese euch jetzt einfach mal so ein paar Zitate vor, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Psalm 38, Vers 2. Oder man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Sprüche 20, Vers 30. Oder die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 1, Vers 7. Mein Sohn, verachte nicht die Belehrung Jahwes. Sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wen Jahwe liebt, den erzieht er streng, wie der Vater den Sohn, den er liebt. Sprüche 3, 11 und 12. Und genau dieses Zitat, dieser Vers, da habe ich in meiner Bibel eine Fußnote gehabt mit einem Querverweis. Einen Querverweis ins Neue Testament, in den Hebräerbrief. Und dann spätestens habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss mich dem Thema stellen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und das ist jetzt die Frage, die ich mit euch gemeinsam erörtern will, nämlich, wie ist das mit Strafe Gottes oder mit Zucht für jemanden, der eben nicht mehr im alten Bund lebt, sondern im neuen? Was hat das noch mit uns zu tun? Und damit man über die Wahl vom Bibeltext nicht schon in die gleiche Falle reinfällt, in der ich die ganze Zeit gesteckt habe, Klammer auf, das ist ja alter Bund, das ist ja altes Testament, erzähl mir doch nichts, habe ich nämlich genau diesen Hebräertext genommen, um die Gedanken im Weiteren jetzt dann zu entfalten. Und den Text, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wäre das jetzt der Moment, die auszupacken. Den Text lesen wir jetzt gemeinsam, und zwar das ganze Kapitel 12 im Hebräerbrief. Das ist lang, aber das spricht schon so viel quasi selber. Und gerade bei so einem Thema, denke ich, ist es schwierig, da so ein bisschen zu schnipseln und aus dem Zusammenhang rauszureißen. Deswegen habe ich gedacht, ich mute euch das einfach mal zu. Ihr seid ja nicht zum Spaß hier, ihr sollt ja auch was lernen. Ich lese das nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so, wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen, trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben? Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, wie es ihm später erging, als er den Segen von seinem Vater bekommen wollte. Er wurde von Gott verworfen und fand keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Nun habt ihr Gott nicht so erfahren wie die Israeliten damals am Berg Sinai. Sie kamen zu einem Berg, den man berühren konnte, auf dem ein Feuer loderte und der in dunkle Wolken gehüllt war. Es herrschte Finsternis und es tobte ein Sturm. Es dröhnte wie eine riesige Posaune und dann erschallte eine so gewaltige Stimme, dass sie dringend darum baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Sie wichen zurück, als Gott anordnete, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Das ganze Geschehen war so furchterregend, dass selbst Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon die Israeliten entkamen ihrer Strafe nicht, als sie den abwiesen, der von einem Ort auf der Erde zu ihnen sprach. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde. Aber jetzt hat er die Zusage gegeben, noch einmal werde ich alles erschüttern, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die gesamte geschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein vernichtendes Feuer. Krasser Text, ne? Und auch lang. Keine Angst, es soll jetzt unmöglich darum gehen, die gesamte Tiefe dieses Textes hier darzulegen. Also das übersteigt meine Fähigkeit und auch bei weitem das Zeitfenster, das wir hier heute haben. Aber das Raster oder die Gedanken, die Fragestellung, mit der wir jetzt an den Text rangehen, die ist ja schon genannt. Und wenn wir uns auf das reduzieren, denke ich, dann passt das auch. Was war eigentlich das Thema von diesen Hebräern? Wer ist denn das? Ich meine, ist jetzt hier das Kapitel 12, logischerweise stehen da 11 vorne dran. Der Brief ist aber ein bisschen seltsam. Der geht anders los als die anderen Briefe, die wir so kennen, die dann immer so kommen, dass klar ist, an wen sind sie gerichtet, wer hat es geschrieben, noch ein bisschen, wie man so einen Brief halt anfängt, noch so ein bisschen Grußformel am Anfang. Das fehlt alles beim Hebräerbrief. Das geht mit dem ersten Satz direkt, bam, mit dem Inhalt los. Man könnte fast meinen, irgendwie ist der unvollständig, da fehlt vielleicht was. Aber es ist in jedem Fall gerichtet an Judenchristen, die wohl in einem noch jüdischen Umfeld leben und die in jedem Fall einen guten Start mit Jesus an den Tag gelegt haben, aber jetzt sich in einer schwierigen Phase befinden. Es sieht so aus, als seien sie in der Versuchung, wieder zurückzufallen in grundsätzliche Themen und Inhalte des alten Bundes, ihres früheren Lebens. Und das aufgrund von äußerem Druck, Widerstand aus ihrem Umfeld. Aus dem Grund geht in den Kapiteln davor der Autor sehr tief auf die Rolle und das Wirken Jesu ein. Er verdeutlicht seine Stellung als hoher Priester für uns im Vergleich mit dem Wesen des hohen Priesters im Alten Bund. Also diese Gruppe oder diese Gemeinde, es ist wirklich nicht ganz klar, an wen das jetzt gerichtet ist, von Christen hatte Not in der klaren Stellungnahme in Bezug auf heilige Themen gegenüber ihrem Umfeld und im Ertragen des Widerspruchs und anscheinend auch dieses Drucks. Das wiederum kommt mir bekannt vor. Das kennen wir heute auch. Wenn auch unser Umfeld nicht jüdisch geprägt ist und uns zurück zum alten Bund ziehen will, es ist postmodern geprägt, aber auch der postmoderne Mensch, auch wenn er das verleugnet, aber hat seine religiösen Glaubenssätze, die im Widerspruch stehen, an manchen Stellen zu unserem. Das soll nur zeigen, dass die Situation der Hebräer in gewisser Weise zeitlos ist, also keine einmalige Sondersituation, wo man sagt, naja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Sonst hätte es ja auch irgendwie keinen Sinn gemacht, diesen Text in den Kanon von der Schrift mit aufzunehmen. Als Menschen haben wir so mehrere Probleme, aber eins von denen ist ja, dass wir so einen Hang haben zur Einseitigkeit. Es fällt uns unheimlich schwer, Balance zu halten, Differenzierung, Aushalten von Spannung. Ja, es kann doch nicht, muss doch so oder so sein. So ein sowohl als auch zu ertragen. Und um dem am Anfang so ein bisschen zu begegnen, möchte ich, bevor es weitergeht, eine Sache ganz deutlich machen. Die ist auch schön, denn man hört immer, wenn man predigt, hört man besonders genau zu, was für Lieder gewählt werden und was so im Text so drinsteht. Und ich war froh für die Liedauswahl, denn Gottes Liebe ist so zentral und so im Mittelpunkt und so eine Wurzel. Sein ganzes Wort ist eine ganze Liebeserklärung an den Menschen. Angefangen bei der Tatsache, dass er uns geschaffen hat, was er uns anvertraut hat im Garten Eden, die Schönheit der Schöpfung, in die er uns gestellt hat, dann später die Erwählung eines Volkes als sein Eigentum, das Menschwerden seines Sohnes, um uns als Mensch zu zeigen, wie Gott der Vater ist, die Bereitschaft für uns zu sterben, damit wir errettet werden können, die Ausgießung seines Geistes auf Menschen, das Geschenk des ewigen Lebens. Was anderes, was sonst als herzzerreißende, wertschätzende, kreative, niemals aufgebende, sich nicht frustrieren lassende Liebe ist das? Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist das am besten bezeugte Faktum, sei es durch Wort oder durch Tat. Und das muss das Fundament sein. Für jeden weiteren Gedanken, der dann jetzt kommt, weil sonst wird es schräg, sonst wird es eng, sonst wird es hart und kalt. Jetzt haben wir bisher Aussagen in der Schrift gehört, jetzt entweder diese Sprüche oder auch im Psalm oder jetzt auch das ganze Kapitel im Hebräerbrief, das sag mal so die eine Seite der Schriftzeugnisse darstellt. Es gibt natürlich auch andere. Und da wollte ich mal zwei rausgreifen und jetzt mal vorlesen. Das eine ist aus dem Jesaja 53, wo es dieses große Kapitel, wo es um das Lamm Gottes geht. Da schreibt der Jesaja: Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Und der Johannes, der Evangelist Johannes, schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 4, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn so wie Jesus sind auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Jetzt haben wir ein ganz schönes Spannungsfeld da liegen zwischen dem Hebräertext und diesen Schnipseln, die am Anfang zitiert worden sind, und jetzt diesen beiden Abschnitten. Ja, was denn jetzt? Hat Jesus unsere Strafe getragen oder ist noch was für uns übrig oder müssen wir das tun? Ist es so, dass wenn wir in der Liebe sind und keine Angst mehr haben vor Strafe, dass dann auch keine Strafe mehr kommt? Oder was denn jetzt? Und gerade dieser letzte Text, der Johannestext, der finde ich, gibt den entscheidenden Schlüssel zum Verständnis, was ist da jetzt wie wo gemeint. Johannes spricht vom Tag des Gerichts, also von einem zukünftigen Ereignis, bei dem alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi, Richterstuhl Gottes, erscheinen müssen und jeder von ihm gerichtet wird. Und die Strafe, um die es dann in diesem Moment geht, ist die Frage, ewiger Tod oder ewiges Leben. Diejenigen, die in Jesus leben, brauchen diesen Moment nicht zu fürchten. Und das ist auch die Strafe, die Jesus auf sich genommen hat in diesem Jesaja-Text. Denn jede einzelne Sünde für sich, jede einzelne noch so kleine Sünde für sich, hätte als Strafe diesen ewigen Tod verdient. Und diese Strafe hat Jesus getragen für die, die an ihn glauben. Durch Jesus hat der Tod seinen Schrecken verloren und braucht nicht mehr gefürchtet zu werden. Was aber meint dann jetzt der Hebräertext oder auch diese anderen, wenn sie von Strafe oder Zucht sprechen, wenn's das nicht ist? Lass uns mal nochmal die Begrifflichkeiten kurz angucken. Zucht, was ist das und was ist damit Strafe gemeint? Jetzt ist Zucht für uns zwar schon noch ein halbwegs gebräuchliches Wort, aber doch schon alt und in seiner Wortbedeutung, so wie wir das so üblicherweise verstehen, doch recht streng. Wir haben dann, also ich zumindest in meinem inneren Auge, schon quasi den Stock oder den Riemen oder die Ohrfeige oder Ähnliches vor Augen. Meine Frau nicht. Die ist anders groß geworden. Also eine harte körperliche Sanktion. Aber da ist die Bibel gar nicht so eng. Je nachdem, was für eine Übersetzung du nimmst, steht dann dort, wo an diesen etwas älteren Übersetzungen, also sprachlich älteren Übersetzungen, von Zucht die Rede ist, in den neueren oft das Wort Erziehung. Und auch bei der Strafe, wenn man den Kontext sich nochmal anguckt, in welchem Zusammenhang es da um die Strafe geht, wird irgendwo klar, dass es auch dort um ein pädagogisches Handeln geht. Also damit sind wir von dieser ewiges Leben, ewiger Todwelt in der Erziehungswelt Gottes angekommen. Es geht also um ein Verhältnis zwischen dem Gott Vater und seinen Kindern und um Erziehung. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Gott liebt uns und deshalb erzieht er uns. Ich meine, das stand in dem Hebräertext auch so drin, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das nochmal formuliert, nochmal wiederholt, damit das Verständnis irgendwo klar ist. Wenn man aber über Erziehung spricht oder redet, wird es ganz schnell spannend. Eine Reaktion von meiner Frau hat man schon gemerkt, guck mal da, es sind zwei Familien und die kommen aus ganz unterschiedlichem Erziehungskontext. Also da ist so, ja, was ist denn jetzt die richtige Erziehung? Was ist denn jetzt gut und was ist nicht gut? Gibt es eine zeitlose Erziehung? Und ich meine, die neuesten Texte in der Bibel, die sind jetzt knapp 2000 Jahre alt. Kann man denn da noch was finden zum Thema Erziehung, was heute von Relevanz ist, was heute für uns noch Gültigkeit hat? Denn bei uns Menschen habe ich so den Eindruck, dass es brutal abhängig davon ist, welche Antwort du auf Erziehungsfragen bekommst, je nachdem, wo in der Welt du die Frage stellst, zu welcher Zeit in der Geschichte du diese Frage gestellt hast oder in welcher sozialen Schicht du diese Frage stellst. Und wenn ich mal allein unser Land mir angucke, dann habe ich auch sehr stark den Eindruck, dass unser Erziehungsideal die letzten 100 Jahre eine ganz schöne Veränderung erlebt hat. Und ich glaube, da drin ist auch der Grund verborgen, warum wir an dieser Stelle stärker zusammenzucken als vielleicht frühere Generationen. Ich denke, wir haben aktuell mehr ein Problem damit, in Härte und Strenge eine Ausdrucksform von Liebe zu sehen, als das vielleicht früher der Fall war. Und ich bin bei weitem ein Gegner davon zu sagen, ja, ist sowieso alles schlimm heute, früher war alles besser. Nicht, nein. Wird das gern unterstreichen mit einem Liedtext von einem von meiner Lieblingslieder. Ich glaube, so ungefähr 1000 Stück, die ich da so habe. Ich weiß, ich mag Musik. Das ist ein Text von einer Band, die heißt Fury in the Slaughterhouse, ist schon alt. Kennst du, ne? Und das heißt, Every generation has its own disease. I've got mine, so help me please. Übersetzt, in jeder Generation oder jede Generation hat ihre eigenen Krankheiten, ihre eigenen blinden Flecke, ihre eigenen Nöte. Und ich habe meine. Hilf mir bitte. So viel zum Thema, früher war alles besser. Anders, aber nicht besser. Aber jetzt, okay, wenn wir bei menschlichen Erziehungsfragen wahrscheinlich trefflich diskutieren könnten, was denn jetzt gut und schlecht ist, immerhin geht es ja hier um Gottes Wort. Was sagt denn die Bibel? Was sagt denn Gott zu seinem Erziehungsideal? Wie sieht denn das aus? Und ich finde, das hat der David wunderbar formuliert in Psalm 23, den haben wir ja eben schon mal gehört, aber ganz am Anfang. Das hier ist jetzt ein Zitat vom Ende. Das ist nämlich ein Bußpsalm, wo der David nämlich genau gegen dieses Ideal verstoßen hat und erfahren musste am eigenen Leibe, wie Gottes Eskalationsstrategie an der Stelle aussieht. Kommt nur rein, setzt euch. Er sagt dort: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Soweit könnte man sagen, wow, cool. Es gibt auch noch einen Vers hinten dran. Da steht dann nämlich: Seid nicht wie Pferde und Esel, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Ich finde, damit ist schon ziemlich viel gesagt. Gottes Wunsch ist es, uns mit dem sanften Instrument seines Blickes zu führen. Nur wenn das nicht greift, weil wir uns eher wie diese beiden tierischen Kameraden verhalten, dann greift Gott zu strengeren Mitteln. Und an die Kinder haben oder mit ihnen umgehen, das kennt ihr, denke ich, alle. Du willst mit einem Kind zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Mal so theoretisch, lass deine Schuhe nicht einfach immer im Flur rumliegen, so als ein Punkt. So aus der Praxis. Und du sagst das einmal, du sagst das zweimal, du sagst das dreimal. Und dann fängst du irgendwann an, deine Stimme zu erheben, weil immer noch nichts passiert ist. Und dann fängst du irgendwann an, auch mit Sanktionen zu drohen. Und diese Sanktionen musst du irgendwann dann auch anfangen umzusetzen. Und das Spiel geht so lange, wie die Beharrlichkeit deines Kindes ist, jetzt zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Du kannst natürlich auch deinem Kind diese Härte ersparen und selber die Schuhe wegräumen. Was auch manchmal dran ist. Zum Beispiel je nach Situation. Wenn es zum Beispiel total müde ist, ihr seid nach Hause gekommen, ist eh viel zu spät, dann sagt man: Komm, Schuhe, vergiss das jetzt. Auge, das lassen wir jetzt weg. Oder wenn sonst irgendwas passiert ist, wo du sagst: Also die Schuhe sind jetzt nicht das Problem. Aber wenn du das Thema grundsätzlich aufgibst und sagst, ach komm, dann es gibt immer nur Stress und die Auseinandersetzung, muss das sein? Und du dann halt fortan die Schuhe immer wegräumst, dann hast du deinem Kind eine wichtige Lernerfahrung fürs Leben einfach geraubt. Und sie ist weniger fähig gemacht, ein reifes Erwachsenenleben zu führen. Das ist dann keine Liebe, sondern das ist Gleichgültigkeit, das ist Bequemlichkeit. Die Liebe bleibt an dem Thema dran, hält den Frust des Kindes aus. Ja, sogar die Anschuldigung an den blöden Vater bis zum bestimmten Punkt. Und hofft darauf, dass später mit der Einsicht die Dankbarkeit wächst. So ist das ja im Prinzip auch in unserem Bibeltext beschrieben worden. Und das ist für mich eine brutal wichtige Erkenntnis, vielleicht auch für dich. Weil ich rede jetzt von mir. Ich nimm's, wenn du sagst, oh, da kann ich mit, lass es bleiben und denk, der Mike, der ist ein schräger Typ. Aber ich neige dazu, Gottes Anweisungen und Aufforderungen, ob es jetzt die mündlichen sind, die er mir durch seinen Geist sagt, oder das, was ich schriftlich lese in seinem Wort, seinen Herrschaftsanspruch an mein Leben mehr so als Option zu verstehen. So als Angebot für ein besseres Leben. Und wenn ich das nicht annehme, naja, dann verpasse ich eben nur dieses bessere Leben. Und Gott sagt dann, oh nee, kein Problem, wenn es heute nicht passt, mach dir keinen Stress. Morgen ist ein neuer Tag, vielleicht ist ja morgen besser. Und genau das kann ich aus diesem Text eben nicht lesen, dass Gott so reagiert. So lässt er, glaube ich, nicht mit sich umgehen. Für so eine Haltung meinerseits ist er nicht den Weg ans Kreuz gegangen. Hat er nicht die Leiden auf sich genommen, um dann mir zu sagen, ja, nee, mach wie du willst, Junge. Und dieser Haltung, denke ich, sind dann auch im Text diese Erinnerungen an die Offenbarung der Größe Gottes im Berg Sinai gewidmet. An den Schrecken, der über Israel und Mose gefallen ist, als Gott ihnen am Berg begegnet ist. An die Furcht, die sie überkommen hat. Und auch die Erinnerung an die Strafe aufgrund ihres Ungehorsams damals. Das ist ja unser absolutes, also mein absolutes Lieblingsthema. Gehorsam ist super. Erinnert euch an Psalm 32. Sei nicht wie Pferd und Esel, die nur durch Schmerz zu führen sind, sagt Gott. Ich will das nicht. Aber meine Liebe lässt zu dir, lässt mich davor auch nicht zurückschrecken. Du bist mir so wertvoll, dass ich mit dir zum Ziel kommen werde. Und wenn ich dafür den Stock brauche. Gottes Erziehung hat aber auch noch weitere Aspekte. Es geht nicht immer allein um diese Frage Gehorsam, Ungehorsam. Im Text ist auch das Bild von dem Wettlauf genannt worden oder gebraucht worden als Bild für Leben in der Nachfolge. Der Lohn ist, dass man ankommt. Paulus spricht vom Siegeskranz. Aber auf dem Weg dahin gehören bei jedem, der in seinem Sport gut werden will, diese Trainingseinheiten dazu, die spaßfrei sind. Wenn ich jetzt mal Fußball nehme, du bist nicht immer nur am Tore schießen und am Elfmeter üben, sondern du hast in deinem Trainingsplan halt auch den Kraftraum stehen, wo du alles durchquälst, was du so an deinem Körper hast, bis es brennt und schmerzt und am nächsten Tag du nicht weißt, wie du aufstehen sollst, weil nur Muskelkater in dir ist. Und der Ausdauertrainingplan steht auch auf dem Programm, wo du rennst, bis du könntest. Aber wenn du dann das nächste Mal samstags auf dem Platz stehst und du den Ball bekommst und laufen kannst, weil du schnell bist und Ausdauer hast, auch noch in der 90. Minute frisch zu sein, dann macht das den Unterschied. Oder wenn du plötzlich aus vorm 16er halt einfach abziehst, weil Power in deinem Bein ist und du das Ding im Dreieck versenken kannst und der Ball nicht unterwegs verhungert. Und so benutzt Gott auch gerade diese Tiefen, die in unserem Leben einfach dazugehören. Die Nöte, die Krisen, die Anfechtungen und Krankheiten, um unseren Glauben zu stärken, um das Vertrauen zu mehren, um uns einfach reifer zu machen. Und an der Stelle wirbt der Hebräerbrief mit diesen Glaubenshelden, der sogenannten Wolke von Zeugen, die in dem ersten Vers genannt worden sind. Da sind so Jungs wie Abraham, Mose und Isaak, also so die Helden des Alten Testaments, die sind da so genannt. Uns wird immer beschrieben, was sie für eine Vision hatten, was sie für ein Ziel hatten und was sie für einen Stress gehabt haben auf dem Weg dahin. Und natürlich unseren hohen Priester Jesus, der all das durchmachen und ertragen musste, aber die alle standhaft geblieben sind bis zum Ende. Nachfolge ist ein Prozess und der geht lebenslang. Und diese Helden, die sind dann wie so ein Ansporn, wie die Jungs, die am Streckenrand stehen, wenn wir unseren Ironman am Laufen sind und wenn wir nicht mehr können, wenn wir müde geworden sind, wie es im Text heißt, uns dann zurufen, auszuhalten. Wenn wir müde sind im Aushalten von Widerstand, wenn wir müde sind im Kampf gegen die Sünde in unserem eigenen Leben, wenn wir müde sind im Bemühen, um in dieser Heiligung zu wachsen, wenn wir müde sind, immer auf dem geraden Weg gehen zu müssen, der doch so gut ist, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch durch krumme Wege dauerhaften Schaden leiden, sondern viel mehr Heilung erfahren. Gottes Erziehung erfolgt, heißt es in dem Text, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Das ist so ein irre großes Ziel, das auch buchstäblich einen heiligen Ernst von uns verlangt. Und mit unserer Herzenshaltung können wir Einfluss darauf nehmen, wie viel Strenge er auf dem Weg dahin mit uns braucht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hütet euch davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Ich musste anfangen, umzudenken und bin noch dabei, was es heißt, Kind Gottes zu sein, von ihm erzogen zu werden, ihm Gehorsam zu schulden, den er auch einfordern darf. Über die Wahl der Methoden nicht erschrocken zu sein, mir nicht nur die Dinge rauspicken zu wollen, die mir gefallen, die mir Spaß machen, sondern auch schwere Umstände klaglos anzunehmen und größer von Gott zu denken, als ich das bisher getan habe. Und auch anders von Liebe zu denken. Liebe als mehr zu begreifen, als nur Kakao mit Keksen und Kuscheln auf Papas Schoß. Ich will euch ermutigen, diesen Text, der echt lang ist, ne, und viel beinhaltet, nehmt euch den nochmal vor, zu Hause, die nächste Zeit, kaut das nochmal durch und seid im Dialog mit Gott, im Gebet und fragt ihn, wo ist mein Denken veränderungsbedürftig? Wo muss ich umdenken? Wo muss ich mein Handeln ändern? Wo muss ich Gott Herr sein lassen? Wo muss ich mich seiner Erziehung stellen? Und all das immer auf Grundlage der unerschütterlichen Liebe des Vaters, die seinem Kind gilt, dass er für die Mitregentschaft, für sein ewiges Reich vorbereitet. Wir sind in einer besonderen Klasse. Wir sind in der Klasse der Königskinder. Und an die werden andere Ansprüche gestellt. Ich möchte schließen mit der Wiederholung der letzten beiden Verse aus dem Predigttext. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein vernichtendes Feuer. Amen.